ist, das heißt, wankelmütig ist, nimmt er mal etwas an und lehnt das Gleiche dann wieder ab, hat diese Mutschwankungen, wie wir sagen würden, diese Schwankungen des Gemütes. Und deswegen hat er keine bleibenden guten Eigenschaften, dass das die Aussage des Textes. Ich glaube, du suchst ja für die 5, 18, 12, das übersetzen kann. Erläuterung. Ich muss mich immer an diese Brille gewöhnen. Das ist so eine Vergewaltigung meiner Lesegewohnheiten. Erläuterung. Wie im nächsten Vers erklärt wird, ist Krishna der Ursprung aller Lebewesen. Und dies bestätigt Krishna auch in der Bhagavad Gita. Mamaivamso jiva loke jiva bhuta sanatana manas samstam indriyani prakriti sthani kashati. Die Lebewesen in dieser bedingten Welt sind meine ewigen fragmentarischen Teile. Weil sie aber ein bedingtes Leben führen, kämpfen sie sehr schwer mit den sechs Sinnen, zu denen auch der Geist gehört. Alle Lebewesen sind Teilchen Krishnas und besitzen deshalb in geringem Ausmaß alle guten Eigenschaften Krishnas, wenn sie ihr ursprüngliches Krishna-Bewusstsein wiederentwickeln. Wenn man die neun Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes praktiziert, wird das Herz gereinigt und man versteht sogleich seine Beziehung zu Krishna. Dann erweckt man wieder seine ursprüngliche Stellung als Krishnas bewusstes Lebewesen. Im Adi-Lila des Chaitanya Charitamrita findet sich im 8. Kapitel die Beschreibung einiger Eigenschaften eines Gottgeweihten. Das Beispiel von Sri Pandit Haridas wird dort gegeben. Und es heißt, dass er sehr wohlerzogen, duldsam, friedfertig, edelmütig und ernst war. Darüber hinaus sprach er mit sehr angenehmen Worten und er war in seinem Benehmen sehr liebenswürdig. Er war immer geduldig, achtete jeden und war stets auf das Wohlergehen eines jeden bedacht. Sein Geist war frei von Falschheit und er handelte niemals gehässig. Dies sind alles ursprünglich die Eigenschaften, Krishnas. Und wenn man ein geweihter Krishnas wird, treten sie automatisch auch im eigenen Leben zutage. Sri Krishna Das Kaviraj, der Autor des Chaitanya Charitamrita, sagt, dass sich in einem Vaishnava, einem geweihten Krishnas, alle guten Eigenschaften entwickeln und dass man nur anhand des Vorhandenseins dieser guten Eigenschaften einen Vaishnava von einem Nicht-Vaishnava unterscheiden kann. Krishna Das Kaviraj führt die folgenden 26 guten Eigenschaften eines Vaishnavas auf. Jetzt werden wir 26 Eigenschaften hintereinander hören. Wir können uns ja mal daran messen und sehen, wie weit wir diese Eigenschaften entwickelt haben. Und wir werden vielleicht hier und da noch eine gewisse Kluft feststellen können. Erstens, er ist sehr gütig zu jedem. Zweitens, er macht sich niemanden zum Feind. Drittens, er ist ehrlich. Viertens, er ist allen gleichgesinnt. Fünftens, niemand kann irgendeinen Fehler an ihm finden. Sechstens, er ist großmütig. Siebtens, er hat ein sanftes Gemüt. Achtens, er ist immer sauber. Neuntens, er hat keinen Besitz. Zehntens, er ist bemüht, jedem zu helfen. Elftens, er ist sehr friedfertig. Zwölftens, er ist Krishna immer ergeben. Dreizehntens, er hat keine materiellen Wünsche mehr. Viertens, er ist sehr bescheiden. Fünfzehntens, er ist zuverlässig. Sechzehntens, er beherrscht seine Sinne. Siebzehntens, er ist nicht mehr als nötig. Aber 18. Er wird nicht von der illusionierenden Energie des Herrn beeinflusst. 19. Er bringt jedem Respekt entgegen. Und 20. Er erwartet keinen Respekt für sich selbst. 21. Er ist sehr ernst. 22. Er ist barmherzig. Die 23. Eigenschaft ist, er ist freundlich. Die 24. Er ist poetisch. Die 25. Er ist geschickt. Und die 26. Er ist ruhig. Alle Christen. Das war die Erläuterung. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasadine Nirvishesha Shunyavadi Ashtyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadharam Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ich möchte euch noch einmal den Text im Deutschen vorlesen. Alle Halbgötter und ihre erhabenen Eigenschaften, wie Religiosität, Wissen und Entsagung, zeigen sich im Körper eines Menschen, der unverfälschte Hingabe an die höchste Persönlichkeit Gottes, Vasudev, entwickelt hat. Dagegen besitzt ein Mensch, der keinen hingebungsvollen Dienst ausführt und materiellen Tätigkeiten nachgeht, keine guten Eigenschaften. Selbst dann, wenn er ein Meister im Praktizieren von mystischem Yoga ist oder sich rechtschaffen bemüht, für den Unterhalt seiner Familie und seiner Verwandten zu sorgen, muss er unweigerlich von seinen eigenen mentalen Spekulationen getrieben werden und dann der äußeren Energie des Herrn dienen. Wie kann es in einem solchen Menschen gute Eigenschaften geben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr eine lange Liste von guten Eigenschaften hört. Ich kann mich erinnern, wir waren im Sommer auf einem Spaziergang durch die Sächsische Schweiz gewesen und hatten kleine Gruppen gebildet in einem wunderschönen, zerklüfteten Naturlandschaft. Olaf und ich waren in einer Gruppe gewesen. Und da hatte einer von Informatik, der auch in unserer Gruppe war, einen Text gezogen. Wir hatten vorher einen Text gezogen. Da waren also jetzt mehrere gute Eigenschaften aufgezählt, die ein geweihter Krishna verkörpert. Und wir saßen da so am Rande einer Klippe. Vor uns ragte die dunkle Wand einer anderen Klippe hoch. Und der Martin hieß er, glaube ich, dieser Informatiker, dem wurde es ganz schwindelig. Er sagte, wenn ich mir diese guten Eigenschaften durchlese, dann scheint es mir so schwierig, diese Eigenschaften zu entwickeln, wie es mir scheint, diese Klippe hochzuklettern. Das war eine ganz steile Klippe. Und er wurde missmutig und sagte, er schafft nie diesen spirituellen Prozess, und diese guten Eigenschaften zu entwickeln, das schaffe ich nie. Magst du dich erinnern, Olaf? Wir warst du und wir lachten ob dieses gelungenen Vergleiches. Eine steile Klippe vor uns sind. Wie sollen wir jemals allen Wesen gütig gegenüber eingestellt sein? Wie sollen wir jemals den Geist und die Sinne kontrollieren? Wirklich frei von Stolz zu werden und bescheiden sein. Wie soll das möglich sein bei einem ganz gewöhnlichen Menschen? Diese Frage, wie können wir gute Eigenschaften entwickeln und über unsere zahlreichen Schwächen hinauswachsen, ist eine Frage, die sich sehr mit dem Thema, also die sehr in das Thema hineinspielt, was wir am Sonntag hier beim Sonntagsfest erläutert haben, nämlich die Transformation des Herzens. Spirituelles Leben und die wichtigste Eigenschaft von spirituellem Leben ist, dass sich unser Herz wirklich verändert, dass eine Umwandlung im Herzen stattfindet. Eine Transformation. Eine Transformation, die genauso tief ist wie die Transformation vom gewöhnlichen Eisen in Gold. Der spirituelle Mensch sollte sich keine Illusion darüber machen, dass er auf einem Pfad ist, bei dem er, wenn er den Pfad dann richtig beschreitet, eine Umwandlung im Herzen erfahren wird, eine Veränderung seines Charakters. Und wir können sogar unseren eigenen Fortschritt, den wir machen auf dem spirituellen Pfad, daran messen, inwieweit eine Transformation in unserem Herzen stattgefunden hat. Toshan Krishna, ich habe gerade hinter dem Regal das Brüderchen Schlaf verschmitzt hervorschielen sehen und es hätte ich fast überwältigt. Also, aber es ist ihm nicht gelungen. Ich sage es nur, weil die Vorlesung, glaube ich, interessant wird und weil du sonst enttäuscht bei mir reklamierst, dass ich dich nicht gewarnt habe, wenn ich was gesehen habe. Alles klar. Geht es? Ja? Gut. So, die Frage, die sich uns dann stellt, ist, wie ist die Transformation möglich? Und ich habe am Sonntag ein bisschen darüber gesprochen. Hier möchte ich jetzt in einem Kreise sprechen, der schon ein bisschen mehr in der Bhakti-Philosophie verankert ist und ich ein bisschen tiefer das behandeln kann. Letztendlich wird diese Transformation im Herzen durch Bhakti geschehen, durch Hingabe für Krishna. Es gibt einen sehr interessanten Text, in dem gesagt wird, genau wie ein König in eine feindliche Stadt einzieht und dann alle Widersacher aus der Stadt heraus befördert, so wird, wenn der König der Liebe in unser Herz einzieht, all die schlechten Eigenschaften, die im Herzen sind, herausgetrieben werden. Schöner Vergleich. Ne? König zieht ein in eine problematische Stadt, wo viel Gewalt gehaust hat. Und sagt dann diese Elemente, bitte geht jetzt weg. Und vertreibt sie. Und so vertreibt auch die Liebe in unserem Herzen, wenn sie in unserem Herzen einzieht, all die schlechten Eigenschaften, die uns noch fremd besetzt halten. Also letztendlich ist also Hingabe zu Krishna, die uns, oder Liebe zu Krishna, die in unserem Herzen diese Transformation herbeiführt. Diese Liebe zu Krishna entsteht, wenn der Devotee, der Geweihte in dieser Welt, anfängt, über Krishna zu hören, aufmerksam zu hören und über ihn zu chanten, dann heißt es, dass plötzlich Bhakti oder Hingabe zu Krishna in unserem Herzen Einzug nimmt. Das heißt, diese Bhakti erscheint im Feld unserer Sinne, nicht in unserem, oder um es einfacher auszudrücken, in unserem Leben. Kennt ihr das von eurem Leben, wenn man schön den Heilkrishna-Mantra chantet und sich wirklich vertiefen kann in die heiligen Namen? Dann spürt man plötzlich im Herzen so eine Öffnung, könnte man sagen. Oder wenn man etwas über Krishna hört, von seinen wunderbaren Taten und seinen wundervollen Eigenschaften, dann spürt man im Herzen eine deutliche Veränderung, eine Transformation. Was da geschehen ist, ist, dass Bhakti, der König der Bhakti, eingezogen ist im Herzen und die miserablen Dinge, die da noch sind, so herauskomplimentiert. Wenn also Bhakti in unserem Geist erscheint oder in unserem Herzen, das ist hier analog gebraucht, dann kommt es zu dieser Umwandlung. Und je mehr man diese Bhakti im Herzen hat, desto stärker die Verwandlung. In den Heiligen Schriften wird das Beispiel von Eisen gegeben. Wenn Eisen für lange Zeit ins Feuer gehalten wird, entwickelt es nach und nach alle Eigenschaften des Feuers. Ihr könntet das Eisen nehmen, was ursprünglich mal ein kühles Metall war, und es in einen Strohhaufen hineingeben. Man würde sehen, dass das Eisen jetzt nicht mehr wie ein kühles Eisen wird, sondern wie ein Feuer entfacht den Strohhaufen. So ist es auch mit unserem Geist, unserem Gemüt, unserem Herzen. Wenn lange genug Bhakti, wenn wir im Feuer der Bhakti waren, im Feuer, der Bhakti sind, kommt es zu dieser gewünschten Umwandlung. Und wir sind nicht mehr wie gewöhnliche Materialisten nur an uns selber interessiert und an unserem eigenen Wohl, sondern in der Lage tatsächlich anderen alles Gute zu wünschen. Wir entwickeln solche Dinge wie Ehrlichkeit, gleichgesonnen. Niemand kann einen Fehler an uns finden. Also es gibt Leute, die können an allem einen Fehler finden, das ist kein Problem für die. Ein Großmut zieht ein sanftes Gemüt. Wir machen uns frei von allem Besitz, weil wir das Höchste haben, Liebe im Herzen. So weiter. Das ist möglich, wenn Krishna im Herzen einzieht. Was sagst du dazu, Olaf? Ja. Muss aber diese Bhakti oder diese Liebe im Herzen einziehen, und dann wird unser Eisenherz, dieses gibt es, glaube ich, in der Trivialliteratur, nicht? Prinz Eisenherz. Der Prinz Goldherz. Wir werden eine Transformation erfahren. Es gibt, das ist vielleicht interessant für euch, eine technische Beschreibung in den Schriften. Es gibt unterschiedliche Graduierungen, also Grade, gut Deutsch gesagt, von dieser Liebe. Es gibt Bhava und es gibt Prema. Bhava ist so die Vorstufe der Liebe. Das heißt, es ist so wie eine Blume, die in der Knospe ist und langsam aufgeht. So wird auch das Herz bei Bhava langsam aufgehen. Und bei Prema, reiner Liebe zu Krishna, diese Liebe voll erblüht wie eine Blume, deren Blütenblätter sich geöffnet hat und die jetzt ihren wunderschönen Duft verbreitet. Heißt, wenn im Herzen das stattgefunden hat, das Herz von Liebe erblüht ist, dann wird Krishna angezogen. Ähnlich so wie eine Hummel, oder wie die machen, eine Hummel angezogen wird von einer voll erblühten Blume. So wird Krishna auf der Stufe der Prema Bhakti, der voll erblühten Liebe, zum Herzen des Devotees angezogen. Er will den Honig dort haben, den Honig der Liebe. Ach, die Bohle. Krishna ist ein Lebender. Ja. der auf der Vorstufe zu dieser Prema Bhakti, zu dieser vollerblühten Liebe, wird das Denken und die Intelligenz und auch das Herz des Devotees transzendental, spirituell. Er ist ein materieller Körper, aber sein Denken, seine Intelligenz und sein Herz sind schon völlig, sind schon transzendental. Auf der Stufe der Prema nun, der voll erblühten Liebe, ne? Der Prema Bhakti ist nicht nur sein Denken transzendental, sein ganzes Wesen, sein ganzer Körper ist spirituell, er ist in einem spirituellen Körper. Und wir haben ein solches Beispiel im Priya Bhagavatamrita. Du bist als ein Suchender auf dem Weg und er kommt in Vrindavan an, dort wo dieses Bild gemalt ist übrigens, Kesigat, kommt er an. Ist das Kesigat? Nein, das ist Kusum Sarova. Aber es sieht da so ähnlich aus wie da. Und er hört plötzlich aus einem benachbarten Waldheim ein unkontrolliertes Weinen. Zuerst denkt er, was ist denn da los? Hat jemand sich ein Bein gebrochen? Oder Ehestreit? Oder was ist? Und er geht also in den Waldheim und sieht dort, in diesem Waldheim, in dieser Lichtung, jemanden, der Prema Bhakti erreicht hat, der also in seinem spirituellen Körper da ist. Sein Name ist Gokumar Svarup. Und was er beschreibt, er schaut diese Persönlichkeit an, von der ein unglaubliches Lichtglanz ausgeht. Und wie er in die Gegenwart dieses großen Devotees tritt, wird er von Schauern der Liebe ergriffen. Also es ist ansteckend anscheinend. Er kann sich nicht mehr so, er verhält sich nicht mehr wie gewohnt. Super. So. Auf dieser Stufe, also der Prema Bhakti, ist der Körper des Transzendentalisten schon völlig spirituell. Sri Chaitanya Mahaprabhu spricht darüber. In Chaitanya Charitamrita. Prabhu kahe, Vaishnav deha, Prakita kabunoi, Aprakrita deha vaktera chit ananda moi. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte, der Körper eines Gottgeweihten ist niemals materiell. Er ist transzendental und voller spiritueller Glückseligkeit. Im Augenblick der Einweihung, wenn sich ein Gottgeweihter völlig dem Dienst des Herrn hingibt, erkennt Krishna ihn als so gut wie sich selbst an. Wenn der Körper des Gottgeweihten so in spirituelle Wesenheit verwandelt wurde, also könntest du auch sagen spirituelle Substanz, ne, bringt der Gottgeweihte in diesem transzendentalen Körper den Lotusfüßen des Herrn Dienst dar. Und hier wird von einem geweihten Krishnas gesprochen, Mike, der schon auf der spirituellen Ebene ist und der in einem spirituellen Körper Krishna verehrt. Dienst verbringt. Also ein Prema Bhakti, ein Prema Bhakta. Interessant, oder? Das ist, in dem es Liebe zu Krishna blüht. Also es geht mir hier darum, nicht, dass wir hier den ganzen, vor lauter Einzelheiten den Punkt verlieren, von der Transformation des Herzens zu sprechen, dieser Umwandlung des Herzens, die durch Bhakti oder Liebe zu Krishna erfolgt. Er ist nicht mehr materiell, sondern spirituell. Das Eisen ist nicht mehr kühlende, harte Substanz, sondern feurige, glühende Eisen. Ein feuriges, glühendes Eisen. Und das ist natürlich eine sehr hohe Stufe. Wenn du mich sagen, oh, Swami, könntest du nicht bitte eine Vorlesung geben, die relevant für uns ist? Was nützt es uns, immer von den allerhöchsten Stufen zu hören und dann auf unserer Stufe möglicherweise zu stagnieren? Das heißt, wenn man von zu hohen Dingen hört, immer zu, dann kann man sogar missmutig werden, weil sich im Geiste der Zweifel einschleicht, werde ich das jemals erreichen können. Und deswegen möchte ich jetzt total relevant werden. Hare Krishna. Aber trotzdem glaube ich, interessant, mal so davon zu hören. Das heißt, wenn schon die Bhakti, Hingabe zu Krishna, ein wenig im Herzen Einzug nimmt, ein wenig, und nicht das Werk der höchsten Stufe sind, dann entwickeln sich verschiedene, also zwei Eigenschaften im Leben eines Devotees. Das heißt, genau wie eine kleine Pflanze, wenn sie wächst, zwei zarte Blätter vorsprießen lässt, so lässt auch die Pflanze der Bhakti, die im Herzen Einzug nimmt, zwei Eigenschaften schon im Leben eines Anfängers, eines Devotees, hervorkommen. Die erste Pflanze heißt Kleshagni, und die, also das erste Blatt auf dieser Pflanze heißt Kleshagni, und das zweite Shubhada. Shubhada ist immer, klingt immer so wie Shubidubidi, wie heißt es Shubidubidi oder so. Ich weiß nicht, was ist das? In meiner Jugend habe ich das immer gesungen. Shubidubidu. Shubhada, nicht Shubidubidu, sondern Shubhada. Und diese beiden Dinge entwickeln sich im Herzen eines Devotees. Kleshagni und Shubhada. Kleshagni heißt, dass der Devoti frei wird von Leiden. Interessant, wie die vedische Schrift Leid definiert. Leid ist nicht ein Beinbruch zum Beispiel. Oder es gibt noch für Leiden in unserer Zivilisation, die normalerweise erwähnt werden, der Verlust von Geld oder Ansehen. Sondern Leid ist immer ein Gemütszustand. Du kannst also äußerlich dein Bein brechen oder auch Geld verlieren oder Ansehen verlieren, aber wenn du im Inneren fixiert bleibst, leidest du in dem Sinne nicht. So, Leid im vedischen Sinne sind also nicht die äußeren Dinge, sondern die inneren Zustände. Die erste Art von Leid ist Unwissenheit. Oh. Wenn man so bewölkt ist. Die zweite Art von Leid ist Asmita, falsches Ego. Die dritte Art von Leid ist Raga, feste Verhaftung. Wer anhaftet an die Materie, wird immer in irgendeiner Weise leiden müssen. Die vierte Art von Leid ist Dvesha, eine große Abneigung. Habt ihr das schon mal gehabt in eurem Herzen? Eine große Abneigung? Ach, ich kann diese Person einfach nicht ausstehen. Das ist Leid, eine Gemütsverzerrung, nicht? Wo wir aus unserem ursprünglichen, ruhigen Bewusstseinszustand gezogen werden. Mein Onkel hat sich vor einiger Zeit von der Tante getrennt. Und die Tante nachher überhaupt nicht mehr. Und dann wurde irgendwie, hat der Gerichtsvollzieher der Richter verurteilt, also entschied bei dieser Trennung, es war eine gerichtliche Trennung gemacht, was immer, es sollte eine Güterteilung geben. Also, was immer den beiden gehörte, sollte verkauft werden, die Hälfte geht an den Onkel und die Hälfte an die Tante. So, mein Onkel fing dann an, sein Haus zu verkaufen, er durfte verkaufen, und er hat das Haus für 10,50 Mark verkauft. Und den Wagen, ein guter Wagen, ich weiß nicht, wie teuer das ist, hat er für 5,30 Mark verkauft. Und die Verwandtschaft dachte, was ist los? Was los war, ist, er wollte seine Frau, seine ehemalige Frau, noch immer schädigen. Deswegen hat er das Haus, was vielleicht 3 Millionen, oder ich weiß nicht, was im Deutschen ist, Bürgerhaus kostet, gut Bürgerhaus kostet, hat das also zu einem Preis, der weit unter dem wird Lars gekauft, damit diese Tante bloß nichts bekommt. 12 mal 50. Da hätte man einen schönen Tempel kaufen können, wenn das rechtzeitig gewusst hätte. Und das Auto auch. Ein teures Auto, ich weiß nicht, was ein Gebrauchtwagen kostet, das in der besten Klasse vielleicht. Keine Ahnung, 25.000 Mark oder so. Und nein, für 5 Mark 30. Damit die blöde Tante bloß nichts kriegt. Nennt sich Abneigung. Eine starke Abneigung ist im Herzen. Und das ist leidvoll. Und Abhinivesha heißt, wenn man völlig bewölkt ist von Mathe und Dasein und nichts von Sanfturteilen, im Kern Sanfturteilen leben weiß, man ist versunken. Ja, das sind Leiden. Eine andere Art von Leid ist unser Karma. In Padma Purana gibt es einen Text. Aparapta phalang papang putam bijam phalon mukam akramena eva praliyeta Vishnu bhakti ratat manam. Es gibt verschiedene Stufen. Different stages of dormant reactions. Es gibt verschiedene Stufen von noch ausstehenden Reaktionen auf sündige Tätigkeiten. Sinnvolle Reaktionen, die gerade warten, bevor sie eintreffen, Fallon Mukha. Reaktionen, die noch weiter zurückliegen, also die erst später kommen, Kuta. Oder Reaktionen, die im samenhaften Zustand, im Bija, existieren. Sei dem, wie es will, also ich will es nochmal sagen, gibt Reaktionen auf unser Karma, die wir bereits erfahren, unser Körper. Das ist eine Manifestation unseres Karmas, man nennt es Parapta-Karma, manifestes Karma, mit vielleicht den Organschwächen, den Krampfadern oder auch den Vorzügen, wie Olaf so sieht aus wie immer auf der Blüte des Wohlbefindens, mit einem Sportler-Body und so weiter. Das ist gut, du hast gutes Karma. Im Körper, vielleicht im Geist nicht, aber im Körper. Das ist manifestes Karma. Ein Mensch, der schön ist, der Fähigkeiten hat, der gesund ist, erlebt die Manifestation seines guten Karmas. Aber dann gibt es noch andere karmische Zustände, die noch nicht manifestiert sind. Man nennt das Aparapta-Karma. Zum Beispiel könnte es sein, Olaf, dass du also heute, sagen wir mal, einen großen Gewinn erzielt, 1 Million Mark, auf irgendeine Weise. Jemand sagt dir, Olaf, du bist einfach die qualifizierteste Person, die wir heute getroffen haben. Hier hast du 1 Million Mark für Krishna. Ne? Das kann gutes Karma sein. Es könnte aber sein, dass du heute auch auf der Autobahn auf dem Wege von Köln nach Essen einen geringfügigen Unfall hast. Das ist Karma, was noch wartet und was jetzt aber noch nicht manifestiert ist. So, in Padma Purana heißt es, in any case, was auch immer der Fall sein mag, alle Arten von sinnvollen Reaktionen von Karma werden eine nach dem anderen vernichtet, wenn sich ein Mensch im hingebungsvollen Dienst von Lord Vishnu, von Vishnu dem Herrn, beschäftigt. Also, Kleshatni, ich möchte zusammenfassen, wer sich im spirituellen Leben beschäftigt, auf der Anfangsstufe seid, wird merken, wie er frei wird von Unwissenheit und Ego und so weiter. Und auch von seinen karmischen Reaktionen. Ich merke das selber in meinem Leben, lebe ich in einem sehr schwachen Körper eigentlich. Den ich schonungslos über die Piste des materiellen Lebens führe, fahre mit Volldampf in die Kurven und des Lebens und so. Und ich merke irgendwie, obwohl die Ärzte mal eine Prognose gegeben haben und nach dem Horoskop durfte ich schon gar nicht mehr leben in diesem Körper, hat Krishna mein schlechtes Karma weggenommen. mir geht es eigentlich ganz gut. Eigentlich. Physisch gesehen, erstaunlich gut. Das ist ein Beispiel, wie Bhakti, sagen wir mal, tatsächlich im Leben eingreift und die Ursachen des Leidens entfernt. Und Bhakti auf der Anfangsstufe die glücksverheißende Eigenschaften, nämlich, jetzt könnt ihr mal aufpassen, ob es da gut betrifft, ein gewisses Desinteresse an materiellen Angelegenheiten. Merkt ihr das schon? Wenn man einen Devotee fragt, was ist denn jetzt neu im Kino? Müsste er keine Auskunft zu geben, weil ein gewisses Desinteresse ihn am Kinoprogramm überfallen hat. Also, weiß nicht von dem. Dafür ist das glücksverheißende Eigenschaft, er entwickelt ein Interesse an Krishna. Kann ich noch mehr hören über Krishna, noch mehr Informationen über diese Philosophie? Dann, eine andere Eigenschaft, die sich einstellt, ist, dass er den Wunsch hat, Krishna zu dienen, etwas zu tun, nur für Krishna. Er wird barmherzig, er entwickelt die Fähigkeit zu vergeben. Eine sehr wichtige Eigenschaft. Er wird wahrhaftig, er wird gerade heraus, hat ein ausgeglichenes Gemüt. Eine gewisse Festigkeit, Tiefe, voller Respekt, Demut und so weiter. Ja. Durch Bhakti also kann sich auch auf der Anfängerstufe eine Transformation im Leben einstellen. Auf den höchsten Stufen entwickelt man gleich ein spirituellen Körper, auf den Anfangsstufen wird man frei von Leid und es tauchen glücksverheißende Umstände ein im Leben. Ich möchte euch zum Schluss noch einen Text vorlesen, ganz kurz, und dann eine Geschichte, die das auf den Punkt bringt, erzählen. Im Srimad Bhagavatam wird im dritten Kanto, 33. Kapitel, Text 6 gesagt, dass selbst ein Hundeesser sich verändert. Ich weiß nicht, ob ihr in Indien schon mal Hundeesser gesehen habt. Das sind Leute, also wenn man da in diese, wo die wohnen, kommen, dann wird alles dazu unheimlich. Die essen so, von denen so, wie sie da sind, haben so eine Hundekeule irgendeinem Hund abgerissen und frittieren das so oder grillen das so über dem Feuer. Also man sieht schon, die Leute, die da sind, also man sollte sich vor Verallgemeinern hüten, aber es wird ein. Ich bin mal in Kalkutta, als ich krank wurde. Ich hatte Malaria und bin dann. Ich musste eine Spritze haben, um das vorher mal die Infektion runterzubringen. Und der Arzt, der dieses Quinine hatte, war gerade in den Slums tätig. Von den Chandalas, den Hundeessern. Ich war so kühn, ich habe gesagt, ich muss den Arzt finden, weil wenn das Fieber voll ausbricht, dann wäre das zweite Mal schon gewesen. Also dann hat das die ganzen Blutwerte zerstört und dann dauert es unglaublich lange. Also ich musste vor Einbruch des Fiebers diesen Arzt mit dieser Spritze finden. Ich bin also allein in dieses Quartier reingestolpert und fing das Fieber an. Das war so ein Erlebnis. Aus allen Ecken kamen verzerrte Gesichter. Ich sah das so, weil ich Fieber hatte. Auf mich zu. Dann hatte ich den Eindruck, als würden mich Leute jagen. Es war wahrscheinlich die Fieberhalluzination. Malaria ist ja wild, wenn das Fieber richtig losgeht. Und dann jagte ich wie ein Gehetzter durch dieses dunkle Viertel hindurch. Schließlich brach ich zusammen irgendwo und sah, wie die Leute sich näherten. Und wie so in so einem schlimmen Film, nicht? Also ich soll es ja geben, so etwas beunruhigende Filme. Und Krishna, ich weiß nicht, bevor ich das Bewusstsein verlor, rief ich ganz laut, Quinine, please, somebody give me Quinine. Quinine ist die Medizin, das ist ein... Und dann wachte ich auf und merkte, wie mir der Doti vom Schenkel gezogen wurde. Und ich dachte, oh no, jetzt kommt irgendwo einer, der mir... so wilde Vorstellungen von was weiß ich, von Sinngenuss hat. Nicht? Und, aber es war dann nur der Arzt, der mir die Spritze reingejagt hat. Also es war gerade, kletterte immer tiefer in das Fiebertal hinein, gerade bevor ich den Boden erreicht habe, dann hat er mir diese Spritze gesetzt, die man dann drauf und das Fieber sofort runterbringt. Warte jetzt. Von da weiß ich, also ich kenne Hundeesser mit Malaria-Augen. Also das ist was ganz Besonderes. Nun heißt es aber, dass selbst diese Menschen, die also sehr, ja sagen wir mal, wie soll man das sagen, sehr Entwicklungshilfe bedürftig sind. Wir haben eine junge Entwicklungshilferin unter uns. Und diese Menschen... Die können, wenn sie Hingebungsmedizin ausüben, gute Eigenschaften ausbilden, sodass sie in der Lage sind, diese hochkomplizierten seelischen Opferungen zu machen. Also, was das heißt, ist, dass sie ihr Parapta-Karma, ihr gegenwärtiges Karma, was sie durch ihre Geburt haben, verändert werden. Ich möchte euch diesen Text vorlesen und dann möchte ich aus dieser philosophischen Vorlesung in eine etwas den Menschen gerechtere Darstellung übergehen. Also ganz zu schweigen von dem spirituellen Fortschritt von Menschen, die die höchste Person von Angesicht zu Angesicht sehen. Also diese Leute, die mit direkt in Blickkontakt mit Krishna sind, die sind ja klar, die haben einen großen Fortschritt gemacht. Aber sogar jemand, der in einer Familie von Hundeessern geboren wurde, wird augenblicklich befähigt, vedische Opfer darzubringen, wenn er nur einmal den heiligen Namen des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, ausspricht. Oder über den Herrn chantet, von seinen Spielen hört, in Ehrbietung darbringt, oder sich auch nur an ihn erinnert. Nicht? Also jemand, der hingebungsvolles ihm Bhakti ausgibt, kann verändert werden, selbst wenn er ein Hund ist. Also jemand, der ganz schön was hinter den Ohren hat. Ich möchte jetzt nach diesen Zitaten gerne etwas sehr Praktisches sagen für uns. Auch wir beschäftigen uns in irgendeiner Weise mit unserer Umwandlung und der Transformation im Leben. Ein häufiges Motiv im spirituellen Leben. Man fängt ja an mit spirituellen Leben, weil man denkt, ich möchte etwas verändern in meinem Leben. Es ist wichtig, wenn wir merken, wie diese Transformation geschieht, dass wir nicht uns plötzlich dagegen wehren. Ich möchte euch die Geschichte erzählen von einem Wurm, der im Kot lebte. Dieser Wurm wirbelte so im Kot herum. Irgendwann einmal traf er eine Biene, die ihm von dem Rosengarten erzählte, dem wunderbaren Rosengarten. Und sie sprachen viel über Ethik und über Philosophie, aber auch über verschiedene Kotsorten. Das war dem Wurm wichtig, ein bisschen praktisch zu sein und so weiter. Und die Biene sagte eines Tages, du armer Wurm, du lebst hier nur in den menschlichen Fäkalien. Ungesund, mit einem schlechten Geruch um dich herum. Auf einem Stuhlfield, das gibt es in Indien ein Ort, wo die Leute hingehen, um sich morgens zu erleichtern. Komm in meinen Rosengarten. Dort wirst du das eigentliche Leben genießen. Der Wurm sagte, Rosengarten, was ist das? Ja, schöne Blumen, guter Geruch, tolle Farben. Ein Fluss, der davor liegt. Ja, aber kann man denn da existieren? Da gibt's kein... Kein Haus, ne? Ja, man kann viel besser existieren. Man isst den Honig, den Blütenstaub und alles. Gut, sagt der Wurm. Wie komme ich denn dahin? ja, ich fliege dich dahin, ich nehme dich einfach und fliege dich dahin. Du musst nur Ja sagen. Sag einfach nur Ja zu dieser Reise. Wie ein Naturalist, der sich überlegt, ob er den Weg ins spirituelle Leben gehen sollte, war der Wurm voller Zweifel. So, kann ich denn da existieren in den Blütenfeldern des spirituellen Lebens? So sagen ja auch viele Leute, die sich mit dem spirituellen Leben befassen. Ja, kann man denn leben als Mönch? Ja, sage ich nicht, ich bin eigentlich, also ich bin nicht besonders dick, aber es geht, also man kommt, alles ist gesorgt. Der Wurm sagte schließlich ja, aber bevor er wegging, um sich tragen, stopfte er eine Notration in seine Nasenlöcher herein. Als er dann im Rosengarten eintraf, fragte ihn die Biene, kannst du den besseren Geruch, diese eine Qualitätsaufwirkung, kannst du sie riechen? Ehrlich gesagt nicht, sagte der Wurm. Was? Du kannst nicht den Unterschied feststellen? Fragte die Biene. Ich versuche. Aber ehrlich gesagt, nein. Hare Krishna. Also, wir sind gleich, ich möchte zum Frühstück nicht zu sehr in die Zeit gehen. Die Biene schaute dann sich ihren Freund an. Als sie von unten schaute, bemerkte sie, die Nasenlöcher waren verdächtig gewölbt. Und sie erkannte, der hat an seinem alten Leben festgehalten, an seinen alten Essgewohnheiten. Er hat die Biene, den Wurm genommen, ist reingeschwommen, reingelandet im Fluss und hat ihn so richtig geschwenkt, wie man so einen alten Feudel auswäscht. Und bald schwemmte der Schmutz aus den Nasenlöchern und die Biene brachte den Wurmfreund zurück in den Rosengarten und war nun atme mal richtig durch, mein Junge. Oh ja, es riecht ja hier und was kann man essen hier? Honig. Gemüse, das in Honig gedünstet ist, alles gibt's hier. Lass uns jetzt einmal essen. So geht es. Und er konnte dann richtig los essen. So geht es auch dem beginnenden Transzendentalisten. Er nimmt seine alten Konzepte mit, seine alten Gewohnheiten. Es gibt ja auch Hare Krishnas, die bestens über das Kinoprogramm informiert sein sollen. Habe ich gesagt gestern in einem Telefonat. Und so weiter. Wenn man die alten Konzepte mitnimmt, die alten Lebensgewohnheiten, kann sich die Transformation nicht so leicht einstellen. Dann beharrt darauf festzuhalten an den alten Lebensgewohnheiten. Genau wie dieser Unglückswurm, sagt man ja. Dann nahm seine alten Konzepte mit in den Blumengarten. So mag es auch sein, dass wir, wenn wir im spirituellen Leben beschäftigt sind, nicht immer sofort den Wegen des spirituellen Lebens erfahren können, weil wir noch voll sind mit unseren alten Konzepten, durch die alles dann durchgefiltert wird, was wir wahrnehmen. Aber wenn das der Fall ist, ist das nicht so schlimm. Wenn man im Bhakti wenn man einfach weitermacht, auch auf seiner gefallenen Stufe, seiner anfänglichen Stufe, wird Bhakti im Herzen Einzug nehmen und wird eine direkte Erfahrung von Krishna machen und so langsam spiritualisiert werden. Wir haben drei sehr lebenswerte Gäste heute Morgen. Also Chris und den Sacha. Sacha, und wie ist dein Name noch?
Nein.
Wie Neil Young oder so? Nein, oder? Ja. Ach so, ja. Ja, ich möchte euch sehr ermutigen, in eurem
Wörter im Leben, ruhig zu, euch zu bemühen, Bhakti oder diese liebevolle Hingabe im Herzen zu entwickeln, die langsam eine Transformation herbeiführt. Und Bhakti kann man ja kontaktieren, wenn man über Krishna hört oder die spirituelle Philosophie hört. Oder auch zusammen den heiligen zusammen oder alleine den heiligen Namen chantet. Hare Krishna, Hare Krishna. Meditieren. Und dann sind im Herzen Bhakti Einzug. Es ist immer so, dass Krishna wie das Licht ist und unsere materiellen Konzepte oder die Dinge, die uns bedecken, wie Dunkelheit. Es ist so, wenn immer man nur ein bisschen Licht hat, muss Dunkelheit weichen. Das ist nun mal die Natur. Das Licht ist immer vor der Dunkelheit und verändert auch die Dunkelheit. Stellt euch mal vor, wir hätten, die ganze Welt ist voll mit Dunkelheit und hier ist Licht im Tempelraum abends. Wenn wir die Fenstervorhänge ausmachen, geht dieses Licht raus und verwandelt die Dunkelheit auch um das Haus herum. Aber stellt euch jetzt mal vor, der Raum wäre dunkel und draußen wäre schon Licht. Das Licht würde sofort in die Dunkelheit hineingehen und die Dunkelheit vertreiben. Das spirituelle Leben ist so schön, weil wir das Licht Krishnas in unser Leben einladen und das dann wirken lassen. Eine Wirkung hat das ja. Es verändert uns und unser Leben. Auch wenn man nur ein bisschen Krishna bringt ins Leben, wird dieses Licht schon die Dunkelheit wegbringen. Wenn wir hier zum Beispiel, manchmal kommt das ja vor, man weiß nicht, wo der Lichtschalter ist, und wenn man in einem Haus ist, macht man sich ein Streichholz an. Und sofort kann dieses kleine Streichholz sich gegen Tonnen von Dunkelheit durchsetzen und einen Lichtkreis verbreiten. Das ist auch ein Leben, wo Krishna einfach ins Herz eingeladen wird. Dann kommen diese materiellen Qualitäten, diese Fremdbesetzung von unserer Seele mit großer Sicherheit weg. Das ist das Wunderbare am Bhakti-Yoga, dass man hier nicht mehr selber kämpft gegen die Verunreinigung im Herzen, sondern Krishna machen lässt. Gut, hier bin ich an ein Ende gekommen. Ich möchte euch sehr ermutigen. Schön, dass ihr gekommen seid. Schöner Tempel, oder? Wie es so gebaut ist. Hat auch Atmosphäre. Bei dem das Kumar hat es gebaut. Ist alles handgemacht. Von die Welt selbst die Tür. Also, das kann ich jetzt nicht garantieren. Doch die Bögen und so. Ja. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ja, man kann das. Ja. 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 Man soll Demut, ja, entwickeln sich jetzt diese Eigenschaften? Kommt das also automatisch oder soll man es auch üben? Praktizieren. Das ist eine Mischung von beiden. Diese Übung im spirituellen Leben ist wichtig, damit das, was schon in uns enthalten, vorhanden ist, zum Vorschein kommt. Das Beispiel, was gegeben wird, ist von einem Kind, was das Gehen übt. Läuft so langsam und dadurch kommen die inhärenten Eigenschaften, die schlafend vorhanden sind, zum Ausdruck. Das ist auch, dass jemand, der zum Beispiel im in einem Tempel lebt einige Zeit und wirklich spirituelles Leben übt, man steht auf, das bringt sich morgens aus den Federn heraus und er nimmt teil an dem spirituellen Programm. Dadurch, dass er das übt, er macht das ja noch nicht von innen heraus. Nimmt er einfach wie an einer Yoga-Klasse teil. Dass er dann diese Eigenschaften von innen, die kommen dann nach, die kommen zum Vorschein. Also ohne Übung entwickelt sich da nichts automatisch. Wenn man also sagt, es entwickelt sich etwas automatisch durch Bhakti, dann ist damit schon die Sadhan Bhakti gemeint, die Bhakti, das auf der Stufe der Praxis, wo man das übt, vorkommt. Ja. Sacha, ne? Zakaria. Ja, ich möchte Zakaria, wunderschön. Zakaria. Konzepte aufgeben soll, bedeutet das, dass man seine Individualität opfert. Denn es gibt ja bestimmte Dinge, Kleidung, Kontakte, vielleicht auch Denkgewohnheiten, über die ich mich definiere, die also zu mir gehören in gewisser Weise. Es gibt in der spirituellen Terminologie natürlich immer etwas von der wahren Identität und dem falschen Ego. So Dinge, die zum falschen Ego gehören, die also Fremdeinflüsse sind, auch wenn man sich mit ihnen identifiziert, sind sie nichtsdestotrotz fremd. Diese Dinge wird man nach und nach aufgeben müssen. Das muss man aber bei jeder reifen Menschenentwicklung. Das ist ja zum Beispiel das ist ja der Segen einer Beziehung. Wenn man mit Menschen in Beziehung tritt, schleifen sich bei einem schon so manchmal die Egos, also in einer Gemeinschaft schleifen die Egos aneinander. Jede Art von Gemeinschaft, auch unsere Tempelgemeinschaft. Da kommen so verschiedene Individuen zusammen, die haben so ihre Spitzen und Kanten und sind wie Rohdiamanten, die so in so einem Säckchen gehalten werden und reiben dann am Ego. Kennt ihr das? Also nicht so direkt, aber ein bisschen schon. Das falsche Ego muss ja in jedem Fall, oder wird in jedem Fall, auch während eines ganz normalen Lebens geschliffen werden. Spirituelles Leben bedeutet schon ein bisschen mehr. Also das passiert auch in einer Freundschaft zum Beispiel, dass der eine einen darauf hinweist, also hier hast du ja wirklich ein bisschen, ja, da könntest du eigentlich dein Verhalten ein bisschen verändern, das würde ich mir wünschen. Und wenn das in Reife geschieht, wird man ja gereift durch dieses Ablegen von alten Konzepten und ja, aber was nicht abgelegt werden sollte, sind eben Dinge, die wir mit der Individualität, mit der wirklichen Natur eines Menschen, die wir damit meinen. Wir meinen damit das Svabhava. Svabhava heißt, jeder Mensch bringt eine Natur mit sich, die so umrankt ist von so vielen Fremdsachen, die aus Ängsten und was weiß ich alles bestehen, diese Umrankungen. Und diese Natur sollte man auch im spirituellen Leben beibehalten. Zum Beispiel Arjuna, der Held der Bhagavad Gita, war ein Krieger. Das entsprach seiner Natur. Krieger im Sinne von jemandem, der vor Unrecht beschützt. Und Krishna setzte ihn als Krieger auch ein in einem hingebungsvollen Dienst. Er hatte da, kennst glaube ich die Thematik der Gita. Ne? So hast du auch eine bestimmte Natur in diesem Leben. Und entsprechend dieser Natur sollte man sich einsetzen. Ich bin zum Beispiel von der Natur her ein sehr temperamentvoller Mensch und setze das ein in meinen Vorträgen, gebe auch Konzerte und so weiter und versuche das jetzt nicht künstlich zu verändern. Aber was man verändert, sind diese Dinge, diese Eigenschaften, die da wirklich durch, die einmal hinderlich eigentlich sind. Ne? So, wenn man dann lernt, seine Natur in Krishnas Dienst zu stellen, dann kann sich diese tiefste spirituelle Natur entwickeln. Diese, was man meint, eine leuchtende spirituelle Identität, Zachariah, als ein ewiger Diener Krishnas. Das hilft manchmal, das ist der Weg, der für die normalen Menschen sinnvoll ist, dass sie ihre Natur erstmal erkennen, dass es nicht so einfach heutzutage, und dann entsprechend dieser Natur sich einsetzen in Krishnas Dienst und so ihre ewige Natur entwickeln. Also auf diesem Wege, es geht uns letztendlich darum, die ewige Natur zu entwickeln. Da wird man mehr und mehr, wenn sich das so heranreift, deine ewige spirituelle Natur, wirst du merken, wie selbst Dinge, die zu deiner materiellen Natur gehören, vielleicht Konzepte sind, die aufgegeben werden müssen. Ich möchte ein praktisches Beispiel geben. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo wir als Kinder schon immer das Bild der Wissenschaft lasen. Ich weiß nicht, ob es diese Zeitschrift heute noch gibt. Das ist eine wissenschaftliche Zeitung. Und ich hatte, als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, ein völlig durch die Wissenschaft geprägtes Weltverständnis gehabt. Da war kein Platz für eine Seele und für Gott und für all das. Und ja, ich kam dann und kam dann plötzlich auf diese Konzepte, die alle Sinn ergaben im Laboratorium des Bewusstseins, aber nicht im Laboratorium der Naturwissenschaft, also wo man sich hauptsächlich um Elemente kümmert, also um Materie, nicht um das die bewussten Dinge. Und ich war schlichtweg herausgefordert. Also wirklich. Ja. Krishna, ja, hat ihn jemand schon mal gesehen? Ja, die selbstverwirklichten Seelen. Aha. Die spirituelle Welt, dreimal so groß wie die materielle Welt. Ja, das heißt, dass man sie doch messen kann, weil man die materielle Welt messen kann. Aber zur gleichen Zeit heißt es doch, sie sei unermesslich. Und so kam ich also ständig in Schwierigkeiten. Damals kam ich in einen Tempel, in den Hamburger Tempel, wo die Bodhis lebten, die sehr, ja, einige von denen waren von etwas einfacheren, von einfachen Wesen, und die hatten einfach ein schlichtes Gottvertrauen. Und ich kam da mit meinen wurmenden, nörgelnden Miesepeter-Fragen. Und dann haben sie gesagt, gut, eine Stunde am Tag kannst du deine Zweifel loswerden, aber bitte nicht den ganzen Tag. Ich hatte also nur eine Stunde Zweifelzeit zugestanden bekommen. Und ich merkte dann, diese Zweifel wurden nach und nach gelöst. Und ich merkte aber irgendwann, ich musste die materiellen Konzepte aufgeben. Etwas, was ich sehr gerne tue heutzutage, weil ich weiß, dass materielle Konzepte wie alle Konzepte, begrenzt sind und relativer sind. Unter bestimmten Umständen kann man es so sehen, aber unter ganz anderen Umständen kann man das wieder so sehen. Also diese relativen Dinge da. Ich hoffe, dass meine Antwort nützlich war. Deine Frage war so eine tiefe Frage und es sind bestimmt Dimensionen in der Frage, die ich noch nicht beantwortet habe. Ich glaube, ich möchte noch einen Punkt sagen zu deiner Frage. Zachariah, wenn man in der materiellen Welt lebt, gibt es zwei Dinge, die man berücksichtigen muss. Sein spirituelles Leben, aber auch sein Leben in dieser Welt. Und manchmal läuft das parallel und ohne Schwierigkeiten nebeneinander. Aber hin und wieder gibt es Dinge, wo du einfach umschalten musst. Wo es zum Beispiel vielleicht angebracht ist, eine Notlüge zu sagen, um die materielle Seite zufrieden zu halten. Und da irgendwie, das sind diese Situationen, wo man also auf diese Weise durchs Leben gehen muss. Und dafür ist durchaus Verständnis da. Du lebst wenn du ein spirituelles Leben in der Welt führst, musst du manchmal fast zwei Leben führen. Ein körperliches Leben und ein materielles Leben, damit das da irgendwie läuft. Und ein spirituelles Leben, das müssen sich auch Mönche, Mönche müssen das auch machen. Zum Beispiel hier in unsere Gruppe, in Jai Gopal und Bir Krishna, wir waren den ganzen Sommer unglaublich aktiv, aber hier in Köln kümmern wir uns um die materielle Seite. Das heißt, wir schlafen mal so richtig aus. Das muss einfach sein. Es gibt also diese zwei Gleise, auf die ein spiritueller Mensch fahren muss. Gut. Ich weiß, es sind noch mehr Fragen. Wir können ja gleich noch auch mit, ja, können ja gleich sprechen. Ich denke, dass es jetzt 8:50 ist und wir hier einen Schluss machen. Wir haben heute Abend noch eine Abendvorlesung, ein Abendprogramm. Ich weiß nicht, wie ihr euch den Tag eingeteilt habt. Wenn ihr Zeit habt, kommt bitte um 19 Uhr. Um 19 Uhr, aber wenn ihr keine Zeit habt, dann werden wir uns hier von euch verabschieden. Ja. Gut. Schön, dass ihr da wart. Jetzt würde ich Folgendes vorschlagen. Wir laden noch unsere Gäste zum Morgenfrühstück ein. Schon angerichtet und alles. Und ich gebe euch ganz kurz noch das Buch, was da schön ist. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Goni Thai ki jai,
Ja, die Bücher sind zu sehen. Ich weiß nicht, dass die erste Frage, dass die Bücher nicht
Wünschen und Tätigkeiten entsprechend in verschiedenen Formen und Arten hervorkommen. Obwohl all diese Lebewesen unter dem Blick des höchsten Herrn geboren werden, nehmen sie ihren vergangenen Taten und Wünschen gemäß verschiedene Körper an. Der Herr ist also nicht direkt mit der materiellen Welt verbunden. Er wirft lediglich seinen Blick über die materielle Natur. Auf diese Weise wird die materielle Natur aktiviert und alles wird augenblicklich erschaffen. Da der höchste Herr über die materielle Natur blickt, ist er zweifellos ebenfalls aktiv. Doch er hat mit der Manifestation der materiellen Welt direkt nichts zu tun. Dazu wird in der Smriti folgendes Beispiel gegeben. Es wird also ein Beispiel gegeben, das illustrieren soll, wie Krishna einerseits mit der Welt etwas zu tun hat, als der Lenker, aber zur gleichen Zeit transzendent, das heißt, jenseits von ihr ist. Höre das Beispiel. Wenn jemand vor einer Blume steht, kann er ihren Duft mit seinem Geruchssinn wahrnehmen, und doch sind das Riechen und die Blume voneinander getrennt. Riechen und die Blume sind voneinander getrennt. Eine ähnliche Verbindung besteht zwischen der materiellen Welt und der höchsten Persönlichkeit Gottes. Eigentlich hat der Herr mit der materiellen Welt nichts zu tun. Doch durch seinen Blick findet die Schöpfung statt und alles geschieht nach seiner Führung. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die materielle Natur ohne die Oberaufsicht der höchsten Persönlichkeit Gottes nicht imstande ist, in irgendeiner Weise tätig zu sein. Aber dennoch ist die höchste Person von allen materiellen Vorgängen losgelöst. Namaung Vishnu Padaya, Krishna Vishaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta, Swami Nityanamine, Namaste Saraswate Deve, Toravani Pacharine, Nirvishesha Shunyavadi, Vaskacharye Sadharine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Abhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Ich könnte diese Vorlesung wahrscheinlich am treffendsten unter die Überschrift stellen, die höheren Zusammenhänge erkennen. Und da muss ich ehrlich gestehen, dass ich mir schon ein Thema für heute ausgesucht habe und das noch kurz geordnet habe. Ich denke, es ist sehr wichtig im spirituellen Leben, die Hand Gottes hinter den Dingen, den scheinbar unzusammenhängenden Ereignissen zu erkennen. Maya dyakshena prakriti suyate cha chara charam hetuna nena konteya jagat viparivatate. Die materielle Natur, die eine meiner Energien ist unter meiner Führung tätig, O Sohn Kuntis, und bringt alle sich bewegenden und sich nicht bewegenden Wesen hervor. Nach ihrem Gesetz wird diese Manifestation immer wieder geschaffen und aufgelöst. Für einen Menschen, der im spirituellen Leben beschäftigt ist, ist, wie schon gesagt wurde, wichtig, die lenkende Hand Gottes hinter allem zu erkennen. In dem Augenblick, wo man in der Lage ist, hinter den scheinbar unzusammenhängenden Ereignissen im Leben die rote Verbindungslinie zu erkennen oder die Arrangierung Krishnas, verliert man die Angst und die Verwirrung und weiß auch, wie man die Handschrift der Ereignisse, die immer eine Handschrift Gottes ist, richtig deuten und lesen kann. Hier in diesem Text heißt es, dass die materielle Natur, also das, was uns in dieser Welt sichtbar ist, eine Energie Krishnas ist und unter seiner Führung wird. Im Bhagavatam heißt es, dass sich nicht einmal ein einzelner Grashalm außerhalb der Kontrolle Krishnas bewegt. Und wie man das Bewegen der Grashalme im Leben oder die einzelnen Ereignisse, die großen und die kleinen, dann lesen kann und verstehen kann, ist ein Thema, was wohl sehr von der individuellen spirituellen Reife abhängig ist. Doch da kann man also nicht so viel zu sagen, weil jeder Einzelne das lesen muss, für sich lesen muss. Aber wozu man etwas sagen kann, ist, wie man auf die Stufe kommt, welche Verständnisschritte man also machen muss, um auf die Stufe zu kommen, wo man eben diese Ereignisse richtig lesen kann. Ich möchte euch hier etwas vorlesen aus dem Nektar der Hingabe, wo dieses Thema eben angesprochen wird. Wie verhält sich ein geweihter Krishnas in dieser Welt den Ereignissen gegenüber, die er erlebt? Ich lese mal vor. Mein lieber Herr, ist ein Gebet. Mein lieber Herr, jeder, der ständig darauf wartet, dass du ihn mit deiner grundlosen Barmherzigkeit segnen mögest, und der parallel dazu weiter die Auswirkungen seiner vergangenen Taten erlebt, während er dir aus dem Inneren seines Herzens achtungsvolle Ehrbietung erweist, ist sicherlich geeignet, befreit zu werden, denn dies ist sein rechtmäßiger Anspruch geworden. Hier wird also von jemandem gesprochen, der Dinge erlebt und versteht, dass diese Dinge von ihm verursacht worden sind. Das sind die Auswirkungen seiner vergangenen Taten. Er erlebt also die Reaktion auf sein Karma, sein Tun. Und während er das tut, die Dinge, die in seinem Leben kommen, er weiß, er hat sie verursacht, die wollen ihm etwas sagen, sie sind eine Reaktion also. Und während er das tut, begibt er sich in eine spirituelle Haltung. Das heißt, er erwartet die grundlose Barmherzigkeit Krishnas und bringt Krishna aus dem Inneren seines Herzens achtungsvolle Ehrbietung. Das heißt, solch ein Mensch, der also einerseits, was sein materielles Leben betrifft, versteht, das habe ich selber verursacht, was jetzt kommt, andererseits aber spirituell aktiv ist in der Verbindung mit Krishna, ja, der hat einen rechtmäßigen Anspruch, so heißt es, befreit zu werden. Diese Aussage des Srimad Bhagavatam sollten alle Gottgeweihten als Richtlinie betrachten. Ein Gottgeweihter sollte nicht sofortige Befreiung von den Reaktionen auf seine vergangenen Taten erwarten. Keine bedingte Seele ist von solchen durch Reaktionen hervorgerufenen Erfahrungen frei. Denn materielles Dasein bedeutet nun einmal fortgesetztes Genießen oder Leiden aufgrund vergangener Handlungen. Wenn wir Dinge erfahren, sollten wir verstehen, dass wir sie verursacht haben. Die normale Reaktion ist, dass wir mit dem Finger auf Umstände zeigen. Das ist jetzt nicht gut. Oder auf Menschen zeigen. Du hast mir einen Schaden angefügt. Oder du hast mir auch etwas Gutes erwiesen. In Indien sagt man, wenn der Finger in eine Hand in eine Richtung zeigt, ein Finger, dann zeigen die drei Finger auf einen Schritt. Und man sagt, es ist kein Zufall. Es ist eine Volksweisheit. Alle Dinge, die ich außerhalb von mir beobachte, sind da, weil die drei Finger, weil ich damit etwas zu tun habe. Nicht unbedingt andere. Ich möchte mal in eine schmerzvolle Erfahrung hineingehen. Wenn uns jemand Schaden zufügt, ist mit oberflächlicher Sicht gesehen dieser Mensch die Ursache von unserem Leid. Aber dieser Mensch hätte uns gar keinen Schaden zufügen können. Das heißt, wir wären gar nicht in eine Situation gekommen, wo wir mit ihm in eine wechselseitige Beziehung gekommen sind, wenn das nicht irgendeinen Sinn hätte. Hat ja nicht anderen Menschen den Schaden zugeführt, sondern eben mir. Wenn man sagen kann, auf einer individuellen, sagen wir mal, auf einer oberflächlichen Ebene betrachtet, könnte man sagen, du hast mir einen Schaden zugefügt. Ist auf einer universalen Ebene ein ganz anderes Bild da. Weil es ein so schwieriger Punkt für den westlichen Geist ist, möchte ich eine kleine Lehrgeschichte aus dem Mahabharata als Illustration erzählen. Die Lehrgeschichte handelt von einer alten Witwe, die als einzigen Halt in dieser Welt ihren einzigen Sohn hatte. Dieser Sohn ging eines Tages in den Wald, um dort irgendeine Arbeit zu verrichten, und kam an einem Banyanbaum vorbei, unter dessen Wurzeln eine gefährliche Kobraschlange wohnte. Als er vorbeiging, schnellte die Kobra wie ein geölter Blitz aus dem Loch heraus, biss den Sohn, der sofort ins Koma verfiel und starb. Das wurde beobachtet von Arjunaka, dem Jäger. Arjunaka wusste, die Kobra hatte den einzigen Halt dieser so guten Frau, die schon verwitwet war, getötet und beschloss, der Frau auf irgendeine Weise die lebende Schlange zu bringen, damit sie Rache an ihr verüben könne. So räucherte er die Schlange aus und als sie keuchend aus dem Loch hervorkam, warf er sein Netz, was sich sofort um sie spannte, und zog die Schlange, die in sich zappelnde, zur Witwe. Mutter, sagte Arjunaka, ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Aber ich muss dir zuerst die schlechte mitteilen. Dann winkte er und hinter ihm kamen zwei Sänftenträger und trugen den toten Sohn der Witwe. Und die Witwe, hier ist dein toter Sohn. Das ist die schlechte Nachricht. Die Witwe war völlig schockiert. Riss sich an den Haaren, weinte, es ist nicht möglich, es ist nicht möglich. Und fragte ihn dann irgendwann, und was ist die gute Nachricht, die du mir in meinem Leib geben kannst? Mutter, ich habe dir die grausame Mörderin deines Sohnes gebracht. Und er zog dann das Netz hervor, wo sie die Schlange winden befand. Hier, nimm ein scharfes Messer und foltere sie zu Tode, sodass der Schmerz aus deinem Herzen geht. Die Witwe weinte lange, fasste sich dann und stellte eine Frage. Ich bin mir nicht sicher, dass die Schlange die Ursache für den Tod meines Sohnes ist. Ach, sagte Arjunaka, ich hab's gesehen. Sie kam unter dem Banyanbaum hervor, biss den Sohn und ist zurück und ich hab sie rausgeräuchert. Ja, sagte die Witwe, so gesehen schon, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, dass sie die Ursache des Todes meines Sohnes ist. Da meldete sich die Schlange zu Wort und sagte, es stimmt. Ich bin nicht die Ursache für den Tod des Sohnes. Ach, sagte der Jäger, schweig! Ich kann mir gut vorstellen, dass du das jetzt sagst. Du willst dich rausreden. Nein, sagte die Witwe, lasst uns doch den Tod fragen, wer die Ursache für den Tod meines Sohnes ist. Wahrscheinlich ist es der Tod, der er da. So, es ist eine Lehrgeschichte. Ihr merkt, das sind ungewöhnliche Gespräche, die hier stattfinden. Der Tod wurde gerufen und er kam in seiner achtungsgebietenden Form zum Hause der Witwe. Die Witwe fragte ihn, bist du die Ursache für den Tod meines Sohnes, oder ist es die Schlange, oder ist es sonst irgendjemand? So oft habe ich Schlangen gesehen, die Menschen gebissen haben und die Menschen haben überlebt. So oft habe ich
Menschen von Klippen sich herunterstürzen sehen und sie haben überlebt. Weder die unmittelbare Ursache noch ich konnte etwas, wollte etwas ausrichten. Denn es war nicht die Zeit, für die Menschen zu sterben. Zeit ist die Ursache, die selbst mich den Tod und die Ursachen, durch die ich lebte, bestimmt. Können wir das Argument des Todes verstehen? Es ist die Zeit. Ja, sagte die Frau, die alte Frau, das wird jetzt ja interessant. Dann lass uns die Zeit mal rufen und herausfinden, denn irgendwie habe ich das Gefühl, es ist noch nicht die richtige Antwort. Die Zeit wurde gerufen und Carla, die personifizierte Zeit, traf ein. Bist du die Ursache für den Tod meines Sohnes? Es ist weder die Schlange noch der Tod, so sagte er. Die Zeit ist es, die gekommen ist, alle Menschen zu beschäftigen für die Zeit, die sie haben. Ja. Da sagte die Zeit, ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich bin einerseits schon die Ursache für das, was in dieser Welt geschieht. Denn alles bewegt sich in der Zeit. Geburt und Tod, Glück und Leid bewegt sich in einer Zeitsequenz, eingeschlossen in die Zeit. Ja, alles kommt zu seiner Zeit, sagen wir ja auch in Deutschland. Oder die Zeit ist noch nicht gekommen für ein Projekt oder so. Ne? Aber ich bin nicht die letztliche Ursache. Die letztendliche Ursache ist Karma. Das Tun, das Handeln der bedingten Seelen, was bestimmte Reaktionen mit sich bringt. Da war die alte Frau zufrieden mit der Antwort und sie sagte, ja, das stimmt. Mein Sohn war ein Schuft. Als Mutter kann ich das sagen, mit großer Zuneigung, aber er hat Menschen gequält. Und jetzt sind im Laufe der Zeit seine Reaktionen reif geworden. Sein Karma ist herbeigereift. Und deswegen wurde er gequält und getötet. Was die alte Frau hier machte, ist etwas, den Punkt, den sie hier machte, ist ein Punkt, der uns auch heute beschäftigt in der Vorlesung. Wir leben nicht in einem blinden Universum, wie es manche mechanistische Wissenschaftler behaupten. Das Universum, das haben auch schon andere jetzt erkannt, das ist jetzt nicht nur aus den Vedas so, ist ein intelligentes Universum, wo alles miteinander verbunden ist durch das Gesetz von Ursache und Wirkung auf einer atomaren Ebene, auf einer Beziehungsebene. Auf der atomaren Ebene sagen wir, jede Aktion hat eine equal und opposite Reaktion. Auf der Beziehungsebene sagt man, wie man sieht, so erdet man. Ganz botanisch. Wie wird das ausgedrückt? Und alles, was wir erleben, ist durch uns auf eine bestimmte Art und Weise verursacht worden. Wir müssen nur herausfinden, was wir dazu beigetragen haben. Und wie das geht, möchte ich gleich erklären. Aber ich möchte noch da verweilen. Wenn ein Mensch auf die Toilette geht, jetzt wird es Norddeutsch, für 5 Minuten.